Das UN-Jahr der familiengeführten Landwirtschaft, das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und wenn wir mal auf Afrika blicken, in vielen Staaten in der Subsahara oder im Subsahara-Afrika lebt die Mehrheit der Bevölkerung immer noch auf dem Land. Und in den meisten afrikanischen Ländern, da lebt und arbeitet wiederum ein großer Teil der ländlichen Bevölkerung in kleinbäuerlichen Haushalten. Über das Thema haben wir ja die ganze Sendung schon gesprochen. Und in diesen Haushalten, da wird über eigene, aber eben sehr kleine Ackerflächen verfügt. Volker Greulich ist hier bei mir im Studio vom Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, was ja vielleicht ein bisschen paradox klingen mag, es sind immer noch die Bauern, sind der ärmere Teil der Bevölkerung im Gegensatz zur Stadtbevölkerung. Hat mich jetzt persönlich überrascht, weil ich immer dachte, naja, der Bauer hat wenigstens noch seine Parzelle, um ein bisschen was für sich selber anzubauen. Aber so ist es dann offenbar nicht.
Nein, also in vielen Gegenden Afrikas ist es so, dass das Problem der Armut und damit also verbunden Unterernährung, Krankheit und so weiter, also größer auf dem Land ist als in der Stadt. Das eine ist, dass es auf dem Land weniger, außerhalb der Landwirtschaft so gut wie keine oder doch sehr wenig Verdienstmöglichkeiten gibt. Das andere ist, dass einfach das Versorgungsnetz, also Schulen, Krankenhäuser, was auch immer, dass das im ländlichen Bereich viel dünner ist. Dazu kommt, dass aus politischen Gründen die Regierungen immer sehr viel stärker daran interessiert sind, dass in den Städten Ruhe herrscht, also unter Umständen auch Lebensmittel subventioniert werden.
Das heißt, die werden so ein bisschen vergessen, wenn man das mal so flapsig formulieren darf, mit ihren Problemen und
vergessen, weiß ich, alleingelassen jedenfalls. Mhm. Also man hat zumindest in der Vergangenheit selten das Gefühl gehabt, dass Bauern wirklich die politische Priorität, die Aufmerksamkeit genießen, wenn es an Straßenbau geht, wenn es zum Beispiel um vernünftiges Kreditwesen gibt, wo eben auch kleine Landwirte Kredite für notwendige Investitionen in Land oder Tiere hätten erhalten können. Also da hätte man sicherlich viel mehr machen können, als gemacht worden ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Bauern, gerade Kleinbauern, so stark, so weit oben auf der Prioritätenliste gestanden haben, wie das sinnvoll gewesen wäre.
Und deswegen sagen Sie genau da, also Sie als Kolpingwerk sagen, genau da muss man ansetzen, wenn man die Armut weltweit bekämpfen will. Und das ist ja immerhin eines der großen Millenniumsziele, die bis 2015 erfüllt werden sollen. Wie soll das funktionieren? Wie sollen die gestärkt werden?
Also ein großes Problem ist halt die niedrigere Produktivität. Und auf der einen Seite, das führt dazu, dass die Einkommen niedrig sind, Hunger und so weiter. Aber die niedrige Produktivität ist zugleich auch eine Chance. Denn man kann ja mal gucken, warum ist die Produktion niedrig und was kann man unter Umständen auch mit realistischen Investitionen, realistischen Interventionen machen, um das zu ändern. Und in vielen Gegenden Afrikas, also da, wo die Landflächen relativ klein sind, wo die Bauern auf relativ kleinem Raum anbauen, 2-3 Hektar, ist das große Problem die Bodenfruchtbarkeit. Und da hat sich wirklich als eine Art Wundermittel der Einsatz von Kompost, von Naturdünger erwiesen.
Also ein relativ einfaches Mittel, um gute Steigerungen zu erzielen. Können Sie das mal an einem Beispiel klar machen? Sie sind ja oft in Tansania unterwegs.
Ja, also,
was machen Sie da genau?
Im Grunde genommen, also wir bieten Seminare an, wo den Bauern gezeigt wird, wie man also wirklich, ich sag mal, einen Komposthaufen Deluxe anfertigt. Also jetzt nicht so einfach den Gartenkompost, wo die Sachen aufeinander geschmissen werden, sondern da wird, also es wird dann genau geschichtet, was kommt wohin, Grünabfälle, Fiedung und so weiter. Es wird gezeigt, wie gemessen wird und so weiter. Und was wirklich erstaunlich ist, sind die Produktionszuwächse, die sich damit erreichen lassen. Also Verdoppelung, zum Teil kam zu einer Verdoppelung von Erträgen. Ich habe also mit einem Bauern gesprochen, der mir sagte, vorher hätte er die Familie nicht ernähren können, jetzt haben sie nicht nur genug zu essen, er sei jetzt auch in der Lage, Kinder zur Schule zu schicken. Dazu kommt, dass Kompost den Wasserhaushalt des Bodens verbessert. Das heißt, auch wenn es in der Regenzeit mal 2-3 Tage nicht regnet, ist das für die Bauern, die halt Naturdünger in den Boden getan haben, kein Problem. Und man kommt hier immer relativ schnell in so eine grüne Ecke geschoben, also als so ein romantischer Spinner. Es geht hier nicht ums Idyll, es geht um irgendwelche Idealvorstellungen. Nur ich habe noch keinen Landwirt getroffen in der Situation, der lieber Kunstdünger als Naturdünger gehabt hätte. Und aus einem ganz einfachen Grund. Naturdünger kostet nichts. Die Elemente sind vorhanden. Es ist für den Boden Boden langfristig besser, für den Wasserhaushalt und so weiter. Und das hat wirklich dazu geführt, dass in Tansania, wo wir das zuerst gemacht haben, es vielen Bauern besser geht, als es früher gegangen ist. Das hat aber auch dazu geführt, dass zum Beispiel Partnerverbände in Ruanda, in Burundi, in Uganda, selbst in Nigeria, also das Modell, was wir in Tansania, womit wir begonnen haben, jetzt kopieren.
Also die Idee dahinter ist, die produzieren so viel, dass sie plötzlich Überschüsse haben, die man sogar verkaufen kann. Dann hat man Reserven für schlechte Zeiten, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wenn eine Dürre kommt, dann stehen die plötzlich da und haben nichts.
Ja, Reserven für schlechte Zeiten, aber vor allen Dingen, man kann auch Dinge machen, die vorher nicht konnten. Zum Beispiel, man kann jetzt die Kinder auf weiterführende Schulen schicken, die also gerade in den armen Ländern häufig, anders als hier in Deutschland, schulgebührpflichtig sind. Mhm. Das heißt, wenn ein Bauer normalerweise sich das nicht leisten kann, kann er es jetzt. Er kann sich ein besseres Haus bauen. Er hat, was also für die Hygiene besser ist, was jetzt auch dazu führt, dass man nicht mehr so sehr krank wird. Das heißt, der Lebensstandard, die Sicherheit, Lebensqualität und auch Zukunftsaussichten verbessern sich.
Sie haben das so eben schon angesprochen. Es geht Ihnen also nicht darum, die kleinbäuerlichen Strukturen zu erhalten aus irgendeiner Form von Traditionalismus oder sowas, sondern es geht tatsächlich ganz konkret um die Bekämpfung der Armut und also, um Zukunft für die Menschen.
Es geht mir überhaupt nicht um den Kampf klein gegen groß oder Idealisierung von klein, aber auch für die kleinbäuerlichen Produzenten muss einfach Platz sein. Und das Problem war, dass in der Vergangenheit das Spielfeld eben nicht für alle gleich eben war, dass nicht die gleichen Regeln gelten, dass die gerade die großen Produzenten aus dem Norden, aus Europa, USA, Japan von ihren Regierungen bevorteilt, subventioniert wurden und deshalb viele Vorteile haben, die Kleinbauern in Afrika nicht hatten.
Das wird gleich noch unser Thema sein, denn das ist ja sehr gut und schön, wenn der Kleinbauer in Afrika seine Überschüsse produziert und gerne verkaufen möchte. Was er aber macht, wenn dann plötzlich billige und subventionierte Produkte aus Europa seinen Markt überschwemmen, welche Folgen das für die lokalen Märkte hat und wie da eigentlich die Politik reagieren müsste, das ist gleich unser Thema hier in Weltweit.